so lange, nicht ganz so gut. Darum stelle ich mich einfach nochmal, also Raphael hat mich schon ganz gut vorgestellt, aber ich habe euch auch noch Bilder mitgebracht, weil ich das immer ganz schön finde, wenn man auch was sehen kann. Ich sage immer, ich führe drei Leben, weil es fällt mir sehr schwer, mich auf eins zu fokussieren, weil das Leben ist so breit und so vielschichtig und so spannend. Ja, mein erstes Leben ist meine Familie, die seht ihr da. Wir haben drei Kinder, zwei Schwiegerkinder und ein wahnsinnig süßes Enkelkind. Und wenn die alle bei uns zusammen am Tisch sitzen, dann ist das für mich ein Stück Himmel auf Erden. Ja, beruflich bin ich Coach, habe mich qualifiziert im Bereich Finanzen. Ich berate Familien, Menschen, Einzelpersonen, kleine Unternehmen, wie sie besser mit ihren Finanzen zurechtkommen, wie finanzielles Leben besser gelingt, wie Wünsche und Ziele umgesetzt werden können. Da habe ich die letzten Jahre so einige Zertifikationen dazu erreicht, nenne mich jetzt zertifizierte Vermögensberaterin für Allfinanzberatung. Genau, wer mehr wissen will, darf mich gerne fragen. Und mein drittes Leben, das ist euch hier sehr vertraut, das ist das Hope Center, wofür mein Herz schlägt. Jetzt schon vor 7 Jahren haben wir angefangen, es einzurichten, ziemlich genau im März. Ja, das Thema, das ich mitgebracht habe, dreht sich um die zwei Pole von Veränderung und Beständigkeit. Dieser Satz, nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit, der ist ja allgemein bekannt. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, von wem der stammt. Er ist jetzt ungefähr 300 Jahre alt, dieser Satz, und stammt angeblich von Immanuel Kant, ein bedeutender deutscher Philosoph im 18. Jahrhundert. Ja, und scheinbar war auch damals schon das Thema ein Thema. Aber ich habe den Eindruck, dass seit Corona das Thema Veränderung und die Sehnsucht nach Beständigkeit stärker ist als je zuvor. Gefühlt von einem Tag auf den anderen war nichts mehr wie vorher. Es war Freitag, der 13. März 2020. Lockdown. Ich war gerade auf dem Kirchweg hier in Auerbach runter, auf dem Weg nach Hause. Ich hatte einen schönen Frühlingsspaziergang gemacht, als um circa 16 Uhr ich die WhatsApp bekam, dass der für morgen am 14. geplante Bezirkssabbat, den wir gemeinsam in Alsbach feiern wollten, nicht stattfinden wird. Ich sollte dort predigen. Ich sehe mich noch genau in dem Moment, wo auf einmal gefühlt irgendwie die Zeit im Moment stehen blieb. Was heißt das denn jetzt? Lockdown, alles dicht. Dann kamen 2 Jahre der Nichtplanbarkeit. Im Hope Center hatten wir vorher immer Halbjahresplanung gemacht, Flyer gedruckt. Nichts war mehr zu planen. Keiner wusste, wie geht's weiter, wie lang geht das, was kommt auf uns zu. Und von jedem von uns war enorme Anpassungsfähigkeit gefordert. Und als man dann so nach 2 Jahren dachte, jetzt so langsam kriegen wir wieder Boden unter die Füße und eine gewisse Normalität entsteht, dann kam dieser fürchterliche Krieg auf ukrainischem Boden, der so die letzte Hoffnung auf die alte Normalität ziemlich radikal zerstört hat. Und dann überschlagen sich die Ereignisse, Inflation, Energiekrise, Nahostkonflikt und was man noch alles da anfügen könnte. Das Wort des Jahres 2022 hieß Zeitenwende. Wie geht es dir damit? Zeitenwende, Veränderung. Kannst du dich noch erinnern, wie es dir damals ging? Im März 2020, was so deine ersten Gefühle und Gedanken waren? Und welche Reaktion hast du so im Umfeld betrachtet? Wenn wir in die Bibel schauen, lesen wir von verschiedensten Veränderungen. Angefangen auf der ersten Seite, wo Gott aus einer trostlosen Wüste, Wasserwüste, eine wunderschöne bunte Welt schafft. Eine sensationelle Veränderung hin zum Guten. Doch das Glück im Paradies hält nicht lange an. Und schon steht für Adam und Eva eine sehr radikale Veränderung an. Raus aus dem Paradies, rein in eine stachelige und brutale Welt, in der ja auch schon auf der nächsten Seite der Tod seine hässliche Fratze zeigte. Und so könnten wir jetzt weiterblättern und würden auf ziemlich jeder Seite mit mehr oder weniger radikalen Veränderungen konfrontiert. Und auf einer der letzten Seiten spricht es dann wieder davon, von einer sehr radikalen Veränderung, zum Glück wieder hin zum Guten, dass Gott alles neu macht. Alles neu. Was für eine radikale Veränderung. Als Kind hatte ich geglaubt, wenn ich erstmal die Schule hinter mir habe und den Mann fürs Leben gefunden habe, dann fährt mein Leben einfach geradeaus, wie so auf einer Autobahn, dann ist alles fertig. Beide Kriterien sind seit jetzt rund 40 Jahren erfüllt und ich muss sagen, ich glaube, es gab noch nicht ein Jahr, wo ich diese Autobahn erlebt habe. Kein Jahr, wo nicht mehr oder weniger radikale Veränderungen sich irgendwie in meinem Leben manifestiert haben. Und seit 2020, finde ich, sind wir alle von einer bisher nicht so oder davor nicht so gekannten Dimension von Veränderung betroffen. Nur mal so kurz zur Erinnerung. Auf einmal gab es Maskenpflicht, Hygieneregeln, Homeoffice, Homeschooling, Quarantäne, Reisebeschränkungen. Ja. Und es gibt auch noch so ein Wort, das uns ja auch sehr bewegt, dauerhaft inzwischen, der Klimawandel als Dauerthema. Ist ja irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, dass ein Wandel ein Dauerzustand werden kann. Ja, wir haben spürbare Preisveränderungen durch Inflation, überraschende Zinsanhebungen, Hausfinanzierung passen auf einmal nicht mehr oder können gar nicht stattfinden. Und die Liste von Veränderungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, ließe sich endlos fortführen. Und alle diese Veränderungen im Außen um uns herum wirken auch in uns, innen drin. Sie wirken sich auf unsere Beziehungen aus und auf unsere seelische Gesundheit. Brutal, was in den Gesundheitsstatistiken der Krankenkassen sichtbar geworden ist, die letzten Jahre schon mit rasant steigendem Anstieg, was die seelische Gesundheit in unserem Land betrifft. Und es gibt inzwischen auch erschütternde Studien über die Auswirkungen auf die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. Diese Sehnsucht nach der alten Normalität, die so am Anfang nach Corona noch so im Raum stand, sie wird schon kaum noch geäußert. Der Glaube daran, dass sie kommt, scheint zu schwinden. Ach, war doch früher alles schön. Ist denn Beständigkeit tatsächlich eine Illusion? Wie geht es uns? Wie geht es dir mit Veränderungen? Manchen fällt es leichter, anderen schwerer. Manche lieben es sogar. Die lieben das Neue und die Abwechslung und das Abenteuer. Und andere bevorzugen die Kontinuität und das Gewohnte. Ist das Typsache? Zufall, Schicksal, bin halt so? Darauf antworte ich mit einem entschiedenen Nein. Der Schlüssel dafür liegt in unseren tiefen Überzeugungen, die wir in uns tragen. Was denke ich über das Leben, über die Menschen? Was denke ich über Veränderungen? Bin ich offen und zuversichtlich, dass mir gute Dinge widerfahren? Oder fürchte ich mich eher, was als nächstes auf mich zukommt? Kleiner Selbsttest für euch. Wenn ich sage, das Leben ist Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdet ihr den Satz beenden? Was kommt so in euch? Das Leben ist? Ihr dürft es für euch beantworten. Anderes Beispiel. Die Zukunft wird? Was kommt in euch auf? Das, was ihr jetzt so als ersten Satz empfindet, gibt euch einen Hinweis darauf, was für tiefliegende Überzeugungen in euch, in euer Leben wirken. Und diese tiefen Überzeugungen nennt man Glaubenssätze. Glaubenssätze sind uns selten bewusst. Es sind Überzeugungen, die ganz tief in uns wirken, die wir für wahr halten und nach dem wir unser Leben gestalten, aber die uns in der Regel gar nicht bewusst sind. Aber sie sind die Quelle für unser Denken, für unser Handeln, für unser Fühlen. Die meisten dieser Glaubenssätze haben sich im Laufe unseres Lebens irgendwie entwickelt. Also eigentlich haben sich alle entwickelt und die meisten aus den frühen Kinderjahren. Man kann sie auch unbewusste Denkgewohnheiten nennen. Denn unser Hirn ist so geschaffen, dass es sehr schnell Gewohnheiten entwickelt, weil Gewohnheiten entlasten diesen Apparat da oben, der sehr komplex ist und sehr viel Energie braucht. Und so entwickeln wir nicht nur Verhaltensgewohnheiten, wie ziehe ich meine Jacke an oder wie binde ich meine Schuhe, sondern auch, wie denke ich über gewisse Dinge. Wie entsteht das? Als allererstes eben so im kindlichen Vertrauen. Als Kind lernen wir durch Nachahmung. Ein Kind hinterfragt nicht die Überzeugungen seiner Eltern oder Großeltern oder anderer Vorbilder. Es kopiert sie einfach erst einmal. Und wenn es später nicht irgendeinen Grund gibt oder einen starken Impuls von außen, werden sie auch im Erwachsenenalter nicht hinterfragt. Als weitere Quelle, auch wenn wir erwachsen sind, bilden wir weiterhin Glaubenssätze, Überzeugungen aus und ganz besonders dann, wenn wir Menschen vertrauen. Wenn wir vertrauen, schwindet unsere Skepsis, dann öffnen wir uns und wenn jemand sagt, so und so ist das, dann neigen wir dazu, das zu übernehmen. Ja, und dann machen wir Erfahrungen und insbesondere noch wichtiger als die Erfahrung ist, wie wir sie denn deuten. Wie deute ich die Erfahrung? Klassiker, wenn jemand mal vom Hund gebissen wurde als Kind, dann neigt er dazu zu glauben, dass alle Hunde böse sind oder alle beißen könnten. Oder wer mal eine Notlandung mit dem Flugzeug erlebt, der wird nicht mehr so überzeugt davon sein, dass es tatsächlich die sicherste Verkehrsform ist. Und dann gibt es den Bereich Volksweisheiten. Das sind so diese Sprichwörter, die von Generation zu Generation immer sich weitertragen. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben oder freu dich nicht zu früh oder Geld verdirbt den Charakter oder Morgenstund hat Gold im Mund, Schuster bleibt bei deinen Leisten, was Hänschen nicht lernt, dein Tag und so weiter und so fort. Ich lade euch ein, diese Sätze mal ganz bewusst auf den Prüfstand zu stellen. Und dann gibt es unser Umfeld. Unser Umfeld, die Menschen, mit denen wir uns umgeben, mit denen wir arbeiten, mit denen wir leben, färben automatisch auf uns ab. Wir haben nämlich diese Spiegelneuronen, die uns dazu anleiten, ganz unbewusst Dinge zu imitieren, Worte zu übernehmen und so weiter. Und spannend ist, dass es inzwischen da enorme Studien gibt, wie stark diese Wirkung ist, bezogen auf die Sprache, auf unser Verhalten und ja, sogar auch auf unser Bankkonto. Wichtig bei Glaubensüberzeugungen, Glaubenssätzen ist die Unterscheidung, dass es Hilfreiche gibt, die mein Leben vorwärts bringen und Hindernde, die mich blockieren. Ein paar Beispiele, dass ihr so ein Gespür dafür habt. So ein Satz wie zum Beispiel, ich kann das, ich schaffe das, alles wird gut oder ich bin geliebt, das Leben ist bunt und bietet viele Möglichkeiten. Probleme gibt's nicht, nur Herausforderungen. Oder Veränderung als Ausdruck von Leben und Lebendigkeit zu verstehen. Oder auch dieses Bewusstsein, ich darf Fehler machen, dann fange ich wieder von vorne an. Das sind Beispiele für Glaubenssätze, die mir einfach helfen, mich dem Leben zu stellen, nach vorne zu gehen. Was mich blockiert, sind Beispiele wie, ich muss perfekt sein, ich muss alles richtig machen, eben ich darf keine Fehler machen. Oder so Sätze, man kann keinem wirklich vertrauen. Oder das gehört sich nicht. Oder die Überzeugung, die leider sehr, sehr stark auch aktuell immer wieder verkündet wird, es geht alles bergab, es wird alles schlechter. Stimmt überhaupt gar nicht. Es gibt ein legendäres Buch, das genau das Gegenteil gerade anhand von ganz vielen Lebensbereichen zeigt, dass es ganz viel aufwärts gegangen ist die letzten 20 Jahre. Aber wenn ich glaube, es geht alles bergab, dann nimmt mir das Kraft. Oder das haben wir immer schon gemacht. Oder auch so ganz der Dauerbrenner. So bin ich halt, kann ich nicht ändern. Muss mit klarkommen. Glaubenssätze haben so eine große Bedeutung für unser Leben, weil sie nämlich die Quelle sind für alles, was in unserem Leben passiert. Und um das sichtbar zu machen, gibt es eine Systematik, die mein Leben oder unser Leben eigentlich auch als Familie verändert. Das, was wir in unserem Leben sehen, sind die Ergebnisse. Also alles, was in unserem Leben irgendwie ist, ist ein Ergebnis von irgendwas. Ob ich gesund bin, ob ich eine glückliche Beziehung führe oder eben nicht, ob ich krank bin, ob ich Arbeit habe oder nicht, ob ich viel verdiene oder wenig, alles sind Ergebnisse, die sich in meinem Leben zeigen. Und die kommen ja von irgendwas her. So weit, so klar. Nämlich letztlich von dem, was wir tun. Wir treffen Entscheidungen und wir tun etwas, wir verhalten uns und mit dem Verhalten erzeugen wir Ergebnisse. Und das ist so die Welt, in der wir uns bewegen. Also wenn ein Kind schlechte Noten nach Hause bringt, was sagt die Mutter? Ja, du musst ja mehr lernen. Also setz dich hin und lerne mehr. Wir bewegen uns zwischen Verhalten und dem, was sich manifestiert. Und was wir oft vergessen oder gar nicht wissen, ich habe es früher noch nicht mal gewusst, dass das Verhalten auch irgendwo herkommt. Unser Verhalten hat eine Quelle, nämlich unsere Emotionen. Also wenn meine Mutter mir gesagt hat, du musst mehr Mathe lernen, dass die Noten besser wurden, dann wurden nur meine Magenschmerzen größer. Aber ich wurde deswegen nicht besser in Mathe, weil meine Emotionen mich so blockiert haben, mich mit diesen fürchterlichen Zahlen und Buchstaben zu befassen. Und die Emotionen kommen aber auch irgendwo her. Und da sind wir beim Thema Glaubenssatz. Ich war der Überzeugung, ich kann Mathe nicht. Mathe ist doof, Mathe bringt mich um. Und es erzeugte die Emotion, dass ich einfach nur Widerstände gefühlt habe. Und die Glaubenssätze, der Glaubenssatz, diese tiefe Überzeugung ganz oben, ist die, die sich auswirkt. Jede Überzeugung wirkt sich emotional aus und unsere Emotion wirkt sich auf unser Verhalten aus. Und unser Verhalten bringt Ergebnisse in unserem Leben. Und wir haben auch in unserem religiösen Leben, auch als Kirche sehr lange, den Fokus nur auf die untere Ebene gelegt. Verhalten und Ergebnisse. Unsere Evangelisation früher waren, das musst du tun und das musst du lassen und das essen und das nicht und halte den Sabbat richtig und mach das und mach das nicht. Aber Verhaltensänderungen sind nie wirksam und nachhaltig, wenn sie nicht ganz von oben aus der Pyramide kommen. Bei der nächsten Krise bricht das Haus zusammen, wenn die obere Ebene vergessen wird. Und heute weiß man aus der Neurophysiologie, dass unser Gehirn umso schneller und nachhaltiger lernt, je mehr Freude dabei ist. Freude macht die Gehirnwege frei und offen und fördert Lernprozesse. Und ist aber Angst und Bedrückendes im Spiel, behindert und blockiert es uns. Ich möchte mit euch so einen Paradigmenwechsel, also wenn dieser Glaubenssatz sich verändert, sprechen wir von Paradigmenwechsel. Im Bibeldeutsch kann man da auch Buße dazu sagen. Wenn was ganz Grundlegendes in meinem Denken passiert und es gibt eine Begebenheit in der Bibel, die so radikal ist, dass sie sprichwörtlich ist, da wurde nämlich jemand vom Saulus zum Paulus. Und das schauen wir uns an. Lest gerne mit Apostelgeschichte 9, wenngleich ich werde jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, sondern ganz kurz durchsteppen. Aber wenn ihr es aufschlagt, findet ihr dann die Schlüsselworte, weil an dieser Begebenheit mit Paulus sehen wir genau diese Glaubenssatzpyramide wieder. Nämlich Paulus wütete gegen die Anhänger des Herrn. Apostelgeschichte 9, Vers 1. Hoffnung für alle sagt, er war von grenzenlosen Hass erfüllt. Also da haben wir die Emotion, die ihn treibt. Er wütete, er war hasserfüllt und setzte sich dran, alle zu vernichten, die diesem Herrn folgten. Und sein Verhalten wird dann beschrieben, er ging sehr systematisch vor, er hat sich ein Empfehlungsschreiben geben lassen und hat systematisch die Leute aufgespürt, die diesem Herrn Jesus folgten. Mit dem Ergebnis in Vers 2, sie zu verhaften, egal ob Mann oder Frau, und in Ketten nach Jerusalem zurückzubringen. Und dann passiert dieses einschneidende Erlebnis. Und manchmal braucht es ein einschneidendes Erlebnis, dass wir zur Besinnung kommen. Und Jesus begegnet ihm und stellt ihm eine messerscharfe Frage. Saul, warum verfolgst du mich? Anders gefragt, was ist dein Glaubenssatz? Welche Überzeugung treibt dich? Warum verfolgst du mich? Ja, und was dann passiert, stellt beim Paulus alles auf den Kopf. Er braucht erst mal 3 Tage, um sich zu orientieren. Er ist physisch blind, weil ich glaube, jetzt muss erst mal ganz viel geschehen, damit er ein neues Denken lernen kann. Ich habe mal die Gegenüberstellung Beispiel gemacht. Also Saul antwortet ja in diesem Text nicht auf dieses Warum. Da können wir jetzt nur irgendwie ein bisschen hypothetisch denken. Also ich habe mal formuliert, also seine Glaubensüberzeugung war, Jesus war ein Gotteslästerer und seine Nachfolger müssen alle ausgerottet, kaltgestellt werden. Das war seine feste Überzeugung. Und die äußerte sich in Hass und führte dazu, dass er Menschen richtete und die Männer und Frauen in Israel in Angst und Schrecken lebten. Und dann kam dieses Umdenken und aus dem Saulus wurde der Paulus. Und er hat in 3 Tagen begriffen, dass Jesus wahrlich Gottes Sohn ist und dass er ihn beauftragt, die gute Nachricht zu verkünden. Ja, und was passierte dann mit seinen Emotionen? Wir können es nur indirekt lesen in Vers 27, 28, wo wir lesen, dass er herzlich aufgenommen wurde. Ich glaube, das ist ein Spiegel, wie er drauf war. Dass er herzlich wurde, dass er weich wurde, dass man ihn gerne zu sich aufgenommen hat. Sein Verhalten änderte sich. Jetzt wollte er Menschen befreien und das tut er bis heute noch, wenn wir seine Briefe lesen. Und das Ergebnis war, dass Frieden einkehrte, zumindest für eine Zeit in der Region. Er war ja nicht der Einzige später. Aber erstmal konnten sich die Männer und Frauen entspannen, weil die Ergebnisse von ihm dann auch ganz andere waren. Zurück zu uns. Woran erkenne ich denn, dass es Glaubenssätze gibt in meinem Oberstübchen, die ich vielleicht noch gar nicht weiß, die mich hindern in meiner Entwicklung, in meinem Leben, in meinem Vorankommen? Und da kann man die Pyramide auch von unten ansehen. Man kann sich Ergebnisse ansehen und sagen, da ist was in meinem Leben, das finde ich irgendwie nicht so gut. Und sich dann die Frage stellen, was tue ich denn dafür, dass das jetzt so ist, wie es ist? Und dann bin ich beim Verhalten. Was ist Verhalten, das mich stört? An mir selber. Vielleicht bin ich zu schnell aufbrausend oder schweig an den falschen Stellen. Oder kriege Feedback von meinem Umfeld, dass ich nicht so gut rüberkomme. Oder ich esse zu viel Schokolade oder habe zu wenig Bewegung. Können auch ganz profane Dinge sein. Und wenn ich das benannt habe, und da ist es gut, wenn man sich das auch aufschreibt, dann ist die Frage, und welche Emotion treibt mich dazu? Was führt denn dazu, dass ich immer wieder vielleicht zu laut bin oder zu leise? Und dann entdecken wir emotionale Lagen, wenn wir etwas uns Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Angst vor Ablehnung, Angst, nicht gesehen zu werden, vielleicht eine Wut, die in uns gärt, vielleicht Scham, was auch immer es sein mag. Und dann öffnet sich die Tür, dass ich auf die Spur kommen kann, welches Denken erzeugt dieses Gefühl? Was ist es letztlich, das dieses Gefühl erzeugt? Und ich möchte das am Beispiel von Corona nochmal aufgreifen. Corona war eine Krise und das Wort Krise war in aller Munde. Für jeden war Krise. Und Krise war für mich Katastrophe. Also im März 2020 hatte ich die Gleichung, Krise ist Katastrophe. Und wir wurden bombardiert mit Bildern und Schreckensnachrichten, die genau dieses Szenario natürlich auch angeheizt haben. Wenn ich der Überzeugung bin oder ich damals war, dann hat das große Ängste ausgelöst. Und da bin ich nicht alleine. Die Angst ist seit Corona ein großes Thema. Und der erste Schritt, mich dem zu stellen, ist mal ehrlich Bilanz zu ziehen und sagen, ja, mir geht's nicht gut. Ich spüre Angst, ich spüre Unruhe, ich mache mir Sorgen. Hier stimmt irgendetwas nicht. Und dann überlege ich, was denn eigentlich? Was nehme ich denn wahr? Was ist in meinem Leben? Wie äußert sich das im Verhalten? Wo kommt das denn auch überhaupt her? Und versuche herauszufinden, welcher Gedanke hinter dieser, sage mal jetzt Angst, Emotion steckt. Letztendlich, wenn wir das durchdeklinieren, also jetzt mal am Beispiel Corona, natürlich ist es die Angst zu erkranken, die Angst zu sterben, die Angst, liebende Menschen zu verlieren. Und die ist ja auch berechtigt. Und da ist die Frage für uns dann als Glaubende auch, ja und jetzt, was ist die Antwort auf diese Angst? Sie stellt mir eine Frage, wie willst du damit umgehen? Was ist deine Antwort auf die Angst? Und dann ist es bedeutend, sich die Frage auch zu stellen, ja ist es denn wahr? Also zum Beispiel, kann ich wirklich sterben oder wenn ich sterbe, wie schlimm ist es denn? Also diese Auseinandersetzung mit meiner Überzeugung oder in meinem Beispiel jetzt, ist Krise wirklich Katastrophe? Und ich hatte zum Glück damals einen Kollegenkreis, da wurde es anders definiert. Da hieß es, jede Krise ist eine Chance. Und wir schauen jetzt, wo sind die Chancen für uns drin? Wir halten uns nicht auf an den Problemen und dem Drama und den fürchterlichen Bildern, sondern wir fokussieren uns auf die Chance. Denn das Wort Krise heißt auch Chance. Und auf einmal spürte ich, wie sich bei mir ganz viel gewandelt hat. Denn Chance ist etwas, das auf einmal Entdeckerlust weckte, Neugierde, Interesse, ein Suchen nach Wegen und Möglichkeiten. Und ja, für uns, die wir in der Beratung waren, die 1:1 mit Menschen von Angesicht zu Angesicht stattfindet, war es erstmal schwierig. Es ging nicht. Wir hätten allen Grund gehabt zum Jammern und viele haben es gemacht und viele haben hingeschmissen. Aber in dem Moment, wo wir uns geeinigt haben, die Chancen zu suchen, haben sich unglaubliche Möglichkeiten aufgetan. Und ja, die Digitalisierung, das Zoom ist ein Weg von vielen, der sich damals angeboten hat. Und wenn ich anfange, nach Chance zu suchen, setzt es Kräfte in mir frei, es verändert mein Verhalten und natürlich auch die Ergebnisse, die am Ende des Tages dabei herauskommen. Also will ich das wirklich glauben? Will ich beharren bei diesem Gedanken, der mich so niederdrückt, der mich Sorgen erfüllt macht? Oder möchte ich einen anderen glauben? Genau, und dann wahrnehmen, welche Emotionen denn dieser neue Gedanke bei mir auslöst und zu überlegen auch, wozu motiviert mich das? Was entsteht dann? Welche Ergebnisse kann ich dann oder will ich auch in meinem Leben sehen? Und dieser Prozess geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein Einüben dieses neuen Denkens, Fühlens und Handelns und es braucht Beharrlichkeit und Training. Und dabei können drei Dimensionen unterstützen. Das erste, das bin ich und du. Denn alles beginnt mit einer Entscheidung. Ich muss eine Entscheidung treffen, dass ich etwas ändern will, sonst wird sich nichts ändern, was auch legitim ist. Aber wenn du etwas verändern willst, dann triff die klare Entscheidung, ja, ich will was ändern. Und dann such dir andersrum erstmal die hindernden und blockierenden und entmutigenden Worte und Nachrichten in deinem Alltag raus, die dich blockieren und verbanne sie aus deinem Leben. Und stattdessen such dir Menschen, such dir Worte, such dir Nachrichten, such dir Texte, Bilder, Apps, was auch immer, die dir helfen, in deinem Ziel voranzukommen. Da kann es sein, dass man Spruchkärtchen sammelt oder Musik findet, die mir Kraft schenkt oder. Paulus, der ja, ich würde mal sagen, ein Profi ist des Umdenkens, fordert uns an verschiedenen Stellen immer wieder raus. Und eigentlich die Bibel von vorn bis hinten fordert uns immer wieder raus, uns im Denken zu erneuern. Also Paulus sagt, er ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es geht nicht ohne uns. Wenn wir sitzen und sagen, oh ja, irgendwie, Herr, mach mal. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und wenn ich nicht mich ändern will, wird sich auch gar nichts ändern. Aber wir sind Beziehungswesen und wir sind nicht alleine unterwegs. Es gibt das Du. Es gibt den Anderen. Und wir brauchen einander. Sprich mit Menschen, denen du vertraust. Öffne dich. Drück es mal aus. Oder hol dir auch Hilfe. Seelsorger, Coaching, Beratungsstellen, was auch immer es sein kann. Und auch hier hat der Paulus einen klugen Satz und sagt, unterweist und ermahnt euch gegenseitig. Dafür ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig unterstützen, uns ermutigen, uns helfen, in neue Denkweisen zu kommen. Und die dritte Dimension, die ich jetzt nicht als letztes sage, weil sie erst an dritter Stelle steht, sondern natürlich ist das das Zentrum von allem. Gott ist auf unserer Seite. Gott hat ein Anliegen darin, uns zum Umdenken zu bringen. Und manche erleben krasse Situationen wie der Saulus. Manchmal ist es eine Krankheit, manchmal ist es ein Jobwechsel, eine Arbeitslosigkeit, eine Beziehung, die zerbricht. So viele Dinge möchte Gott benutzen in unserem Leben, um uns an unsere hindernden Glaubenssätze zu führen. Und der Herr verändert uns durch seinen Geist. Denn ohne ihn schaffen wir es eh nicht. Wir brauchen ihn, aber er will mit uns zusammenarbeiten. Und das sehen wir in der weiteren Geschichte hier, wo der Ananias jetzt ins Spiel kommt beim Paulus. Der hatte auch eine Überzeugung. Also Gott spricht zu Ananias und sagt, geh zu diesem Paulus und leg ihm die Hände auf. Und der Ananias sagt, aber Herr, in Vers 13, ich habe gehört, was er alles Schlimmes gemacht hat. Und ihr spürt die Angst, emotionale Angst, weil die Überzeugung des Ananias war, es ist ein Monster. Paulus ist ein Monster, du willst mich doch nicht wirklich zu dem Monster schicken. Das heißt, wäre er da stehen geblieben, der Ananias, wäre er auch nie gegangen. Aber Ananias hat eine Sache richtig gemacht und die können wir von ihm lernen. Nämlich, er hat mit Gott drüber gesprochen. Er hat nicht einfach still seine Entscheidung gesprochen, sondern er sagt zu Gott, das ist nicht wirklich dein Ernst. Soll ich zu diesem grausamen Monster gehen? Und Gott erklärt ihm das. Sagt ja. Und geh und ich kümmere mich und gibt ihm Details. Und Ananias vertraut Gott. Und im Gespräch, im Dialog mit Gott kommt er zum Umdenken. Und er traut sich, seine Angst abzulegen und Schritte zu gehen und tatsächlich hinzugehen zu diesem Saulus. Und ich finde es eine sehr berührende Episode, die dann da geschildert ist. Und ich lade euch sehr ein, euch dieses Kapitel 9 oder die Hälfte davon ist sehr lang, mal ganz in Ruhe anzuschauen unter diesem Hinblick dessen Überzeugung, Emotionen, Verhalten und Ergebnisse. Gott verändert in Ananias und im Saulus die Denkweise auf unterschiedliche Art und Weise und doch sehr nachhaltig. Und dieser Paulus, der schreibt auch zum Beispiel in Römer 12, Vers 2, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Ich glaube, wir sind so verseucht und krank von der Sünde, dass wir es eben oft gar nicht wissen. Und wenn Paulus sagt, euer ganzes Denken soll erneuert werden, dann haben wir zum einen was zu tun. Das ist ein lebenslanger Prozess, der sich niemals ändern wird. aber mach dich auf den Weg. Und warum? Das ist eigentlich eine ganz schön anstrengende Arbeit. Das seht ihr in dem anderen Vers, 2. Korinther 3, Vers 18. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Wow. Das ist was, was mich persönlich sehr anzieht. Ich kann ihm ähnlicher werden und seine Herrlichkeit, was auch immer diese Herrlichkeit, es muss ja was ganz Fantastisches sein, diese Herrlichkeit, an der ich immer mehr Anteil bekomme, wenn ich mein Denken verändere. Ja, aus diesem Grund sollten wir es lieben, neues Denken zu lernen und uns zu verändern. Und an seiner Hand können wir auch Veränderungen erleben, ob es im Außen ist oder in uns selbst, weil er der Halt und die Beständigkeit ist, inmitten aller Veränderung. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist treu. Er ist der Fels in der Brandung oder der Berg Zion, wie wir es heute Morgen gelesen haben. Er ist unser Anker, der uns festen Halt gibt im stürmischen See. Also hab keine Angst vor Veränderung. Gehen wir doch immer wieder in seine Nähe und lesen seine Zusagen. Sein Wort ist voll davon. Und lernen von ihm neues Denken, denn bei ihm wird unsere Seele heil. Amen. Unser guter Gott, du hast nur Gedanken des Friedens über uns. Du wünschst dir nichts sehnlicher, als dass wir bei dir Ruhe finden. Und du hast alles bereits dafür getan. Unsere Schuld ist getilgt, unsere Zukunft ist sicher bei dir. Aber wir vergessen das so oft und wir haben oftmals gar nicht so friedvolle Gedanken über uns selbst, über unsere Nächsten. Und wir brauchen deine Heilung. Öffne uns die Augen, dass wir sehend werden. Berühre unser Herz und schenk uns immer wieder neuen Mut an deiner Hand, Neues zu wagen. Danke, dass wir bei dir sicher sind und festen Halt haben. Amen.